Kellner wie der Ober. Der Talk. Garantiert ohne Zusatzstoffe. Und hier ist Carola Kellner.
DJ, Veranstalter, Schallplattenfetischist, Plattenlabelinhaber, Gewerkschafter, Wertevermittler, Kulturschaffender und Unruhiggeist. Kann die Füße nicht stillhalten, hat immer neue Ideen und bezeichnet sich selbst als Adrenalin-Junkie, was neue Projekte betrifft. Ich begrüße heute hier bei Hicktown Records einen, ohne den die Rosenheimer Szene ein gutes Stück ärmer wäre. Herzlich willkommen, Vinko Vrabic.
Hallo Lola. Ja, schön, dass du mich eingeladen hast auf alle Fälle. Ich bin auch noch ein bisschen aufgeregt, auch wenn wir jetzt vorher voll gequasselt haben.
Vinko, so geil, dass du da bist. Also zum einen, weil ich wirklich sehr neugierig bin und zum anderen, weil du einfach ein toller Gesprächspartner bist. Das weiß ich zufällig aus vielen, vielen langen Gesprächen. Wir dürfen ja heute mal so ein bisschen querbeet ratschen. Also ich habe mir überlegt, so ein bisschen was über deine Jugend interessiert mich und deine Leidenschaften und natürlich auch deine Gewerkschaftstätigkeit. Du bezeichnest dich ja selber als Jugo-Schwabo. Wo kommt denn das her?
Also das kommt aus meiner Kindheit her. Also ich hole kurz aus, werde jetzt kein Monolog hier machen. Also es ist im Endeffekt ja so, dass ich in Hausheim geboren bin, also im Oberland, wenn man so schön sagt, und bin in Hausheim in Schlösser aufgewachsen. Meine Eltern sind beide Kroaten, sind natürlich Ende der 60er Jahre nach Deutschland gekommen, wie so viele, wollten kurz bleiben, haben es aber natürlich nicht geschafft, wie alle anderen auch. Also meine Mama ist noch immer da, mein Vater ist 2008 verstorben, also die haben eigentlich dann nie wieder in Jugoslawien oder in Kroatien gelebt. Und der Begriff Jugoschwabo kommt halt deswegen her, weil du als Kind, wenn du quasi in das ehemalige Jugoslawien zurückgefahren bist, dann haben die irgendwie dir einen Titel geben müssen. Und Jugo heißt halt, also wie Jugoslawien, jetzt, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne der Süden, und Schwabo kommt eigentlich von der Schwarm, wird aber quasi in Jugoslawien aus Deutscher gesehen. Und deswegen warst du der Jugo-Schwabo und du warst halt eigentlich nicht so wirklich akzeptiert. Also das ist halt der da von da drüben und der ist halt jetzt da und jetzt müssen wir mit dem zurechtkommen. Und das ist halt, glaube ich, immer so ein ja, so eine Diskrepanz gewesen in der Jugend, weil auf der anderen Seite, auch wenn ich jetzt hier geboren bin und habe halt auch erstmal Borisch gelernt und erst mit 6 Jahren tatsächlich Jugoslawisch, aber da warst du nicht mehr in 2 Welten gefangen.
Wie ist denn das gewesen, so zwischen den Kulturen? Hast du da so Unterschiede feststellen können? So von der Art und Weise, wie man sein Leben lebt, jetzt im Vergleich zu hier Oberland und dann in Kroatien, wenn ihr da öfter erwartet?
Also der Unterschied war schon da, weil ich glaube, dass, also ich kann es jetzt auch nicht so genau sagen, weil war ja ziemlich klar, wo ich war ja mal 2 Jahre, wenn ich das noch richtig weiß, in Kroatien als Kind, ja, bei meiner richtigen Oma. Und da war es dann im Endeffekt so, ich habe halt aus diesen Urlauben diese Erinnerungen, weil wir sind ja dann 6 Wochen blieben, also bei den langen Sommerferien ja immer. Und das war dann schon so immer, es war halt familiärer, weil man dann natürlich alle kennt hat. Und dadurch, dass das ja noch ein kommunistisches Land war, sind die Leute auch näher zusammengerückt. Also das war halt quasi für alle alles halt. Und das war, glaube ich, damals vom Empfinden her zu rückblicken gesehen, war das hier schon anders. Also da war schon eher schon so, das ist mal meins und nicht unser alles. Und das ist das, was ich jetzt so, ja, was ich jetzt mir jetzt so noch gemerkt habe aus der Zeit. Ja.
Denkst du, das hat so einen großen Einfluss auf das gehabt, dass du jemand bist, der sehr für Zusammenstehen immer wieder eintreten ist oder Dinge, Projekte miteinander auch zum Backer oder so einen Gemeinschaftssinn entwickelt hat?
Also ich glaube, dass das daraus resultiert, also das vermute ich jetzt einfach mal, weil ich glaube, dass man nur miteinander was schaffen kann und dass ja so Egomanie auch nicht weit bringt. Also ich bin jetzt nie ein Mensch gewesen, der was gemacht hat und im Vordergrund sein hat zu müssen. Das bin ich nach wie vor nicht. Vielleicht ist es ab und zu auch schlecht für mich, aber ich glaube halt, ich finde, dass miteinander wichtig ist. Also man kann ja miteinander was wuppen. Also ich habe ja vorher schon gesagt, haben wir uns ja kurz unterhalten, zum Beispiel jetzt mit der Asta oder jetzt mit dem Kulturclub, man kann ja miteinander was schaffen. Und da spielt es am Ende keine Rolle, wer da was macht, sondern dass zum Schluss das Ergebnis passt.
Wenn du nur mal so auf deine Kindheit zurückschaust, du sagst also Oberland, wobei ich sag also Schwabo, gell, also als Schwab bezeichnet.
Also jetzt, das ist echt fies.
Das ist schon fies, gell, ja, wenn man klar. Das nicht irgendwie korrigieren kann. Irgendwann einmal. Ja. Ist es so, dass du sagst, dieses, ja, in diese zwei unterschiedlichen Länder irgendwo verortet zu sein. Auf der einen Seite, wenn du da hingefahren bist, dann warst du da ja quasi der aus Deutschland gekommen ist. Hast du das andersrum hier auch gespürt oder war das nie ein Thema dadurch, dass du hier sehr verwurzelt warst von Anfang an?
Also es war hier auch ein Thema, sagen wir ganz ehrlich. Also das ist halt immer so witzig, weil ich kann mich noch erinnern, wo ich in die Schule gekommen bin, also in Hausen, also wir reden jetzt von der Grundschule. Und ich sage jetzt mal ein bisschen drastisch, die Batschaken hat man in ein Eck zusammengehockt. Also das ist halt wirklich so, das ist meine Erinnerung dran. Also das heißt halt, wir waren Griechen, wir waren Italiener, wir waren Türken und wir waren halt Jugoslawen. Und das waren jetzt nicht viele Leute, quasi in dieser Klasse, die aus, ich sage jetzt mal, ich nenne es jetzt mal auf Neudeutsch, aus diesem Migrationshintergrund gekommen sind, aber man hat es tatsächlich zusammengeguckt und es gab eine Wertung unter den Ausländern. Also das heißt einfach, okay, Griechen und Italiener, die waren ganz cool, weil, ja, da fahrt man ja in Urlaub hin. Jugoslawien war zwar damals schon Urlaubsland, aber war halt nicht ganz so sexy, das muss man einfach mal sagen. Und bei den Türken, meinst du, denen kann man sich erinnern, da hat man gesagt, ja, das sind die mit dem Aldi-Koffer. Und die sind uns schon alle immer so ein bisschen getroffen. Also wir haben natürlich bayerisch geredet, also der Großteil von uns, aber das Witzige war halt, ich meine, mein Vorname ist halt nicht normal, halt, also jetzt für einen deutschen Namen, ich weiß halt Winko, und das war dann einmal so Anschluss, ja, woher kommt das und so, und dann hat man das probiert zum Erklären, und später, wo ich halt Jugendlicher war, kenne ich es halt von den Polizeikontrollen oft, also wir waren halt ein wilder Hund, dann bist du halt oft in eine reingekommen, und das war dann immer so, ich werde es nie vergessen, also Spätze von mir, der Michi, der wohnt ja gleich am Eck, der Becker Schmidt, da haben sie uns mal aufgehalten, quasi an der Grenze, also da waren wir schon über 18, 19, wir waren quasi auch schon mit dem Auto unterwegs und waren in Salzburg fort und sind heimgekommen, und dann sagt der Polizist zu mir dann, Fenster runter, und dann hat der meinen Pass gesehen, also, und dann so, sprechen Sie Deutsch, verstehen Sie mich schon? Und dann habe ich ihn so angeschaut. Ich habe gesagt, ja, ich verstehe Sie schon, aber ich glaube, Sie müssen sich jetzt entscheiden, ob Sie jetzt mit mir Bayerisch oder Deutsch reden, weil das verstehe ich jetzt nicht. Und das meine ich, das ist so alt, ich sage, das machen die Leute nicht absichtlich, aber es passiert genauso wie ein Amt im Rosenheim, ist mir auch schon passiert, ich gehe rein und sagt halt die Dame zu mir, ja, für das, dass Sie so lange da sind, sprechen Sie ganz gut Deutsch. Also ich weiß dann, denke ich mal so, okay, dann ist das halt so, ja.
Gibt da ein super gutes Buch vom David Mayonga. Ein Neger darf nicht neben mir sitzen, heißt das. Da, wenn man die Lesung, okay, da geht es genau um das, der ist ja Markt Schwamm geboren. Und genau diese Sachen, gell? Also, du sprichst aber gut Deutsch, ja. So, und es war halt irgendwie da. Und was es mit den Leuten auch macht. Also tatsächlich, also du hast ja auch gesagt, das hat eigentlich schon ertroffen, auch in der Grundschule schon, so dieses zu merken, man kennt eigentlich dann nicht so wirklich dazu. Oder man muss es anders da kämpfen vielleicht einfach nochmal.
Ja, also das hast du jetzt schon gesagt, also es ist wirklich irgendwie der Kämpfen. Also jeder auf seine Weise halt, ob das dann, weißt du, wenn Sport war oder was auch immer. Also ja, so ist das.
Hast du eigentlich noch viel Kontakt zu deiner Verwandtschaft in Kroatien? Bist du da oft noch?
Also eher schlecht. Also das resultiert quasi eher so aus der Geschichte raus, weil mein Vater ist in einem Kinderheim aufgewachsen. Also der hat keine Verwandten. Also Jahrzehnte später hat er dann seine Mutter aufgetaucht aus dem Off irgendwie. Und das ist halt schon sehr weit zusammengerufen für ihn, weil diese Mutter, also der war Jahrgang 40, hat dann immer gemeint, die hat ihn halt quasi im Krieg irgendwo verloren. Das war aber nicht der Fall, sondern die war sehr jung, eine junge Frau, und ist halt nicht zurechtgekommen und hat ihn halt einfach im Waisenhaus abgegeben. Und deswegen von meiner väterlichen Seite habe ich da niemals, von meiner Mama schon, also Verwandtschaft in Karlovac, mein Vater aus Osijek, jetzt springe ich wieder. Und da haben wir schon nur Verwandte, aber ja, da habe ich jetzt, also zu meiner Cousine habe ich einen guten Kontakt, die mag ich ja total gern, die wohnt in Zagreb, aber so die anderen besuche ich natürlich, wenn ich da bin, aber auch nicht regelmäßig, ehrlich gesagt. Und meine Cousine ist mir wichtig, das kann ich jetzt sagen. Aber sonst der Rest, ja, wie es halt mit der Verwandtschaft so ist. Also ich respektiere die, aber ich kann halt mit allen nicht so wirklich was anfangen. Also
das hat, ja gut, das genau. Geht ja vielen Menschen, ja. So. Aber ich höre daraus, dass du doch relativ häufig in Kroatien bist.
Ja, also häufig glaube ich jetzt auch nicht, sondern ich schaue halt, dass ich halt durch digitale Medien halt mit der in Kontakt bleibe regelmäßig. Das ist mir auch wichtig und ihrer. Und wenn ich da bin, also mache ich mal recht ausgiebige Fahrradtouren, und das ist jetzt auch schon wieder lang her, ich glaube 3 Jahre müsste jetzt lang. Da bin ich halt von Rijeka ausgefahren bis nach Montenegro zu einem Jazzfestival mit dem Radl über die Inseln. Und da habe ich natürlich einen Stopp vorher in Zagreb gemacht, war halt 2 Tage in Zagreb und bin halt mit meiner Cousine, ihrer Mo, und die 2 kleinen Kinder, weil die mag ich echt gern, das sind recht wilde Hunde, die 2. Und dann sind wir halt da durch Zagreb gezogen. Und das ist halt auch anders wie in Deutschland, man nimmt die Kinder halt auch mit bis auf Nacht. Also hier wäre immer so, ja, und dann, jetzt ist schon Uhrzeit. Genau, und das gibt es bei uns nicht. Also das kenne ich so nicht.
Du hast vorher schon mal deinen Vater kurz erwähnt und mir einmal gesagt, dass das Verhältnis nicht so ganz einfach gewesen ist von dir zu ihm. Wie hat sich das geäußert? Vor allen Dingen in deiner Jugendzeit oder später dann auch?
Also das war ja hauptsächlich in meiner Jugendzeit, weil ich bin ja bei meinen Eltern nicht wirklich aufgewachsen. Also das muss man auch sagen, ich war dadurch, dass die beide ja Schicht gearbeitet haben, also meine Mutter hat ja auch 3 Schichten gearbeitet, also die haben ja immer gemeint, sie bleiben nicht lang da, erarbeiten sie das Kohle und machen dann die Biege. Also das war so der Plan. Das haben sie dann einfach auch nicht geschafft und dadurch war ich erstmal tatsächlich ja in Jugoslawien damals mal bei meiner richtigen Oma. Gibt es auch lustige Geschichte, also jetzt habe ich graue Haare und damals habe ich irgendwie schwarze gehabt, glaube meiner Mutter. Und dann haben sie mich abgeholt, also meine Eltern sind quasi zu meiner Großmutter gefahren und dann habe ich blonde Haare gehabt und sie haben mich nicht erkannt. Also das ist eine recht lustige Geschichte. Und dann hat meine Oma halt irgendwie wie ein Schloss von gewarnt anscheinend aus Erzählungen und gesagt, naja, ihr kennt euer eigenes Kind nicht mehr irgendwie. Und da war ich halt dann, und dann bin ich halt, ich glaube insgesamt war ich dann bei 2 verschiedene Pflegefamilien tatsächlich unterbracht. Unter der Woche war am Wochenende noch bei meinen Eltern und bin dann bei einer Pflegeoma gelandet. Also die hat Maria Huber geheißen. Also das ist wirklich wie meine Oma. Und bin dann bei dir aufgewachsen, bis die gestorben ist. Da war ich so 12, 13. Ich glaube, ich war 12. Und dann bin ich tatsächlich erst zu meinen Eltern an Schliersee gekommen. Und dann war es nicht richtig lustig, weil ich ja immer schon alles machen konnte, was ich wollte. Und wenn du dann mit 12 Jahren quasi zu deinen Eltern kommst, also ich habe die beide nicht für voll genommen. Also das lag sicher an mir und an meinen Eltern und bei meinem Vater. Der hat halt auch nicht liebevoll sein können, weil wenn du im Kinderheim aufwachst, dann kannst du das nicht. Und deswegen war der auch nicht, der war nicht greifbar. Der hat halt immer gearbeitet und hat nicht für wenig Geld auf Karten gespielt. Also ich meine, deswegen ist jetzt keiner von uns verhungert, weil der hat halt immer so viel gearbeitet, dass das auch passt hat. Aber das war schon auch so eine Geschichte, wo ich sage, da haben wir uns auseinandergelebt, aber man muss auch sagen, das Ende ist dann gut gewesen. Also irgendwann hat es dann wieder passt. Wir sind ja beide älter geworden und gescheiter vielleicht. Und wie gesagt, 2008, da war ich dann 38 und da war er echt krank. Also der ist an Lungenkrebs dann gestorben und da haben wir uns echt super verstanden. Also auch im Vorfeld dann, weil dann haben wir mal beide die Hosen runterlassen, wie es dem anderen mit dem anderen geht. Und das war dann echt schön. Also ich glaube, der war zum Schluss wirklich glücklich. Das kann ich sagen. Also der war dann, der hat auch Winko geheißen, was ich nicht so geil gefunden habe. Das kannst du dir jetzt vorstellen. Zwei Winkos im Haushalt braucht keiner. Und ich glaube halt, dass wir da beide dann unseren Frieden gefunden haben. Also so abschließend gesagt. Und ich glaube, man muss Sachen sie verzeihen können, auch gegenseitig. Also man tut sich ja so auch in dieser Beziehung zwischen Eltern und Kind ja oft Sachen an, die man dann vielleicht im Nachhinein anders hätte machen können. Aber aus der Situation hat man es nicht anders machen können. Ganz einfach.
Ich gehe ja oft davon aus, dass Menschen in dem Moment die Entscheidung treffen, die einem möglich ist. Gell? So. Und natürlich ist das nicht immer für alle super toll. Aber reden hilft, gell?
Ja, letztlich, das stimmt, ja.
Also du bist dann mit 12 zurück und dann hast du ja irgendwie mal irgendwann was Anständiges in Anführungsstriche gelernt.
Genau, ja.
Wo hat es dich da hinverschlagen?
Also ja, also im Endeffekt wollte ich, also ich habe einen Lehrberuf gehabt, also Gaswasserinstallateur, oder wenn man in Bayern sagt, Gaswasser scheiße hat. Und den habe ich am Schliersee gelernt und das war jetzt nicht mein Traumberuf. Also ich habe den halt gemacht, eigentlich wollte ich Koch werden, habe eine Lehrstelle gehabt, auch schon in München in einem ziemlich tollen Hotel. Und ich meine, du bist halt 15 Jahre, ich habe halt mit 15 Jahren meine Lehre angefangen. Und dann haben mich meine Eltern, das ist jetzt ja gar kein Vorwurf, die haben mir dann Vor- und Nachteile aufgezeigt und haben mich da vielleicht ein bisschen verunsichert, weil ich war ja auch quasi nur ja, ein Kind. Ja. Und dann habe ich halt diesen Gas- und Wasserinstallateur-Job gemacht, der natürlich auch nicht mir wirklich Spaß gemacht hat. Meine Gesellen waren echt cool, da waren ein paar dabei, da habe ich viel gelernt fürs Leben, also wenn man sie so durchschlägt. Aber es waren auch rechte Deppen auch dabei, also das muss man sagen. Also, ich meine, es ist halt ein Baustell und da musst du dich durchsetzen können. Also da habe ich früher gelernt, dass man sich wehren muss. Also wenn man was haben mag oder wenn man was lernen mag, dass man sich nichts gefallen lassen muss. Das war also ein Prozess, glaube ich, erst wo ich 16 war, ist der dann angegangen. Aber im Endeffekt war ich dann ehrlich gesagt froh, wo mein Lehrer fertig war, weil ich meine, das ist ja auch nicht schön. Also es ist halt, wenn es kalt ist, da zirkt es. Jetzt im Nachhinein kann man sagen, na, weiß plus blim, heutzutage braucht man Handwerker.
Brauchst du und verdienst einen Haufen Geld damit.
Genau, und ich kann sagen, ich kann es noch einmal, also ich habe erstmal jetzt, das ist jetzt schon länger hier eine Freundin, die hat quasi, die haben so eine Küche eingebaut und das hat echt nicht wirklich gut passt. Auf dem Ablauf habe ich gesagt, weißt du was, ich reiße das alles raus und baue da das neu ein. Und das finde ich schon gut, also ich kann es schon auch noch. Es ist natürlich jetzt nicht mehr so, wie das war und da hat sie sicher viel in dem Beruf geändert. Und ich bin aber trotzdem froh, dass ich es gelernt habe, weil ich finde, so eine Lehre schaut kaum. Aber wie gesagt, es war nicht mein Traumberuf.
Hast du die Lehre dann fertig gemacht und dann aber nicht in dem Beruf gearbeitet oder hast du noch gearbeitet drin?
Also ich habe ein bisschen noch drin gearbeitet. Also das war ja dann so, das war eine 3,5-jährige Lehrzeit und dann bin ich relativ kurz nach der Lehre, habe ich ja dann zum Militärdienst in Jugoslawien anrücken müssen. Also,
und du hast das müssen. Das finde ich ja total spannend. Du warst ja in Montenegro dann beim Militär.
Genau, ja. Und das habe ich mir nicht aussuchen können, weil ich habe damals einen jugoslawischen Pass gehabt und wenn ich nicht gegangen war zur Musterung, dann hätte ich keinen Pass mehr gehabt. Also jetzt mal so ganz vereinfacht dargestellt und in dem Pass ist mein Aufenthaltserlaubnis gewesen. Also das ist halt ganz einfach kein Pass mehr, kein Aufenthaltserlaubnis. Also du bist halt relativ erpressbar gewesen oder vielleicht habe ich ja damals nicht einschätzen können und meine Eltern dann. Und dann bin ich halt zur Musterung nach Karlovac gefahren, also wo meine Mama her ist, kennt ihr jeder, da wo das Bier herkommt. Und dann bin ich tatsächlich nach Montenegro, versetzt man nach Titograd, heute heißt Podgorica, ist die Hauptstadt von Montenegro, und war da auf dem Flughafen stationiert. Also quasi als blauer Soldat, also nicht beim Heer in Grün. Und ja, war eine sehr lustige und spannende Zeit und ich glaube deswegen auch, weil du vorher schon mal gefragt hast, Gerechtigkeitssinn, der hat sich dann massiv nochmal entwickelt, weil ich bin jetzt keiner, der hinter den Zaun hält. Das hat ja Konsequenzen gehabt, das muss man einfach sagen. Also ich sage immer, wenn du am 1. Mai in einem kommunistischen Land arbeiten musst, dann hast du was verkehrt gemacht. Und das haben wir geschafft. Also ich kann jetzt bloß mal eine kurze Geschichte erzählen, weil das halt irgendwie witzig war, aber zugleich brutal. Also du musst dir das vorstellen, so eine Flugbahn und die hat ja weiße Strich draußen, also wo die Flieger landen, also wie jetzt bei einer normalen Straße. Und dadurch, dass mir zu dritt quasi, ich sage wirklich, ist vielleicht ein bisschen übertrieben jetzt dargestellt, in dem Strafkommando war, das war Ungar, Albaner und ich. Also uns hat jeder in der Kaserne kennt, weil jede Drecksarbeit, die da war, haben wir drei gemacht. Und dann haben sie uns mittags Montenegro, musst du dir vorstellen, 42 Grad draußen Hitze. Und dann haben sie uns Mittag rausgezogen und wir haben die Bahn entziehen müssen. Und das machst du einmal 10 Tage lang. Gott, und da haut's halt die Schuster raus. Aber das hat uns eigentlich dann eigentlich noch mehr angestachelt. Also dann haben wir noch mehr Gas gegeben. Was natürlich die Folge war, dass das noch drakonischer geworden ist, das Ganze. Und zu guter Letzt war es dann irgendwann so, also ich glaube, du kennst mich, ich bin kein gewalttätiger Mensch oder kein Schläger, aber da gab es dann eine Auseinandersetzung mit einem Unteroffizier, wo ich dann gesagt habe, Alter, ihr legt da jetzt echt eine auf. Und das habe ich dann quasi mehr oder weniger gemacht und habe halt dann wirklich in so ein, ja, ich weiß nicht, wenn man das jetzt sagt, also im Endeffekt war ich dann 3 Tage in so einem Vorknast geguckt, halt irgendwie, war jetzt auch schön, weil da habe ich nichts arbeiten müssen.
Arrest.
Arrest, genau, ich war im Arrest, du hast das auf den Punkt gebracht. Und dann hätte ich tatsächlich eine Wehrdienstverlängerung gekriegt von einem halben Jahr, also ich hätte eigentlich aufs Gericht nach Nisch müssen, also und dank meines Offiziers, also ich habe einen Deppen gehabt, also das war der Djukic, und der andere, ich weiß nicht gar nicht mehr, wie der heißt, der Kapitän Petrovic oder so ähnlich. Und der hat mich tatsächlich bewahrt vor dieser Wehrdienstverlängerung. Also ich hätte wirklich auch nochmal tatsächlich damals noch Knast gekriegt plus ein halbes Jahr Verlängerung mindestens.
Wie lange hat denn das insgesamt dauert normalerweise?
Ein Jahr und man kann es jetzt nicht mit dem deutschen Militär vergleichen. Ich habe halt nur einmal im Monat haben wir Ausgang gehabt, wir alle. Und das war's. Und das nur, ich müsste jetzt lernen, Lola, weil das so lange her ist. Also ich glaube, wir haben um 4 Uhr aus der Kaserne dürfen und um 10 Uhr haben wir zurück sein müssen. Und haben aber zur Bushaltestelle zu Fuß gehen müssen. Die war 6 oder 8 Kilometer weiter. Also das ist schon, also du bist halt auf engen Raum eingrenzt und du musst halt damit zurechtkommen. Und ich meine, wenn du das halt nicht checkst, also jetzt auch noch eine lustige Geschichte, dann langt es aber aus dem Kapitel von meinem Leben war so, ich habe halt vorher diese Grundausbildung gemacht und bin dann quasi in den Bautrupp gekommen. Also ich habe da tatsächlich als Gas- und Wasserinstallateur gearbeitet und habe jede kacke Arbeit gemacht, die angefallen ist. Und du kriegst ja dann, wenn du woanders hinkommst, wieder ein neues Gewehr, also mit irgendeiner Nummer, irgendeine komische Büchsen halt. Und ich war der Einzige, der quasi, wo wir in die neue Abteilung da gekommen sind, halt kein Gewehr gekriegt haben. Und jetzt musst du dir vorstellen, der Offizier kommt halt um, wir stehen da zu 20 oder zu 50, ich weiß einfach nicht mehr. Und dann musst du die Nummer aufsagen vom Gewehr. Und ich habe halt gemeint, ich muss halt wieder super Blätter herin. Und dann gesagt, wie ist die Nummer vom Gewehr? Ich habe gesagt, mei, ich habe kein Gewehr und ich habe keine Nummer, aber ich weiß die Farbe von meinem Helm und die ist grün. Also das war dann schon recht lustig. Hatte aber die Folge, dass wir ab dem Tag keine Freunde waren, also ich und der Offizier. Und das meine ich, es ist halt einfach ein System, das menschenunwürdig ist. Also jedenfalls, das wir gehabt haben. Und man ist wirklich einer Willkür von Menschen ausgeliefert, die das auch ausnutzen. Also das kann ich nur sagen. Und deswegen ist das, glaube ich, auch so, dass ich das überhaupt nicht vertrage. Also wenn Menschen geknechtet werden und wenn man Menschen schlecht behandelt.
Das war ja jetzt nur mal so eine Frage von mir gewesen. Also so wie ich dich kenne, bist du ja ein sehr, 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 sehr großer Freigeist, wie das irgendwie zusammenpasst. Was für Strategien entwickelt man denn da in so einem Jahr? Ist einem das dann einfach wurscht und man hält halt seine Klappen nieder, auch mit dem Risiko, dass man vielleicht diese Verlängerung kriegt oder dass man in Arrest geht oder so?
Also ich glaube, dass das ja gar keine Absicht ist. Ich glaube, das steckt in einem Menschen drin. Und das ist ja, also das war jetzt halt übertrieben, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe das absichtlich gemacht, sondern aus der Situation raus ist für mich nichts anderes übrig geblieben und die anderen zwei. Also wir sind halt mit dem System nicht klargekommen und haben da natürlich unsere Lücken gefunden. Also ich kann ja sagen, du hast ja ein Netzwerk innerhalb von so einer Kaserne. Also das heißt, uns hat es an nichts gemangelt, weil wir so gut organisiert waren drin. Also man hat ja auch quasi Mitstreiter gehabt, die vielleicht jetzt nicht so wie wir drei Idioten ständig quasi so dagegen gehauen haben, dass halt jeder gecheckt hat, sondern die haben das halt dann auf ihrer Weise gemacht, vielleicht geschickter wie wir. Und ich kann halt nur sagen, also keine Ahnung, du hast ja, ich meine, das kann sich jetzt hier keiner vorstellen, du hast ja im Winter einmal in der Woche zum Duschen gedürfen. Im Sommer zweimal, und zwar ich halt aber quasi in dieser Bauabteilung und da gab es eine Dusche, also habe ich das für die anderen Leute organisiert oder den Typen vom Duschraum haben wir halt kennt und dann haben wir halt nach Zapfenstreich sind wir da zum Duschen gegangen. Also du entwickelst quasi Strategien, wie du quasi dem System quasi entkommst innerhalb des Systems und das entwickelt sich mit der Zeit. Wir haben ja quasi eine komplette Landwirtschaft auf der Kaserne gehabt, das kann man sich ja nicht vorstellen. Also wir haben eine komplette Plantage gehabt mit Obstbäumen. Also wir reden jetzt nicht von zwei Bäumen, sondern wir reden eine Plantage. Und das ist von den Soldaten beackert worden. Also man muss sich das wirklich vorstellen, also in so einem normalen Militärflughafen, der natürlich alles hat, was an Infrastruktur da ist, Kantine, Post, was auch immer. Also wie so eine Kleinstadt. Und er hat halt dann halt auch diese Landwirtschaft. Und da entwickelt man, auch wenn ich es jetzt nochmal wiederhole, tatsächlich Strategien untereinander. Wie kämen wir da am besten zurecht? Und wir machen es mir für uns und die anderen gut. Die da zeigen wir, das natürlich linientreue Leute ja auch. Also die sind ja total hirngewaschen. Aber die haben uns ja nicht interessiert.
Wie war so der letzte Tag? Wie bist du da raus?
Ah, der letzte Tag, also ich weiß, es war befreiend. Ich meine, ich habe, also jetzt kann man sich echt nicht vorstellen, ich habe total wenig gewogen. Also ich glaube, ich war noch nie so gut beieinander wie da, also körperlich, weil du wirklich jeden Tag trainierst. Also ich glaube, es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich so eine Sechserrasterung gehabt habe. Also glaube ich, weil man macht ja nichts anderes, wie, keine Ahnung, Sit-Ups oder was weiß ich was. Hat sich dann auch wieder verflüchtigt, logischerweise. Aber ich war echt glücklich. Also wo ich da rausgegangen bin und ich habe ja damals ja eine Freundin gehabt, die Heidi. Und mit der habe ich ein Jahr lang geschrieben und da habe ich die auch noch einmal im Ausgang telefonieren können. Jetzt gab es keine Handys. Also eine Beziehung aufrecht zu erhalten ist echt sehr schwer. Und das haben wir dann irgendwie hingekriegt. Aber dann halt, wir waren junge Menschen, irgendwann hat sich das halt auch verflüchtigt. Das kennen wir ja alle dann, genau.
Und dann bist du wieder zurückgekommen? Und bist du wieder zurück ins Oberland oder wie war das, wie bist du in Rosenheim gelandet letztlich?
Also ich bin quasi dann gleich zurückgekommen und habe noch kurz am Schliersee im Endeffekt bei meinen Eltern noch gewohnt und ich weiß jetzt nicht mehr genau, Lola, ich glaube nach 3 Monaten, also wo der Baras zu Ende war, hat mir der Herzi angerufen, also ein guter Freund von mir, und haben dann eine WG gehabt auf dem Bauernhof im Pfaffenbichl bei Söchtenau, also beim Hürzinger drum. Und ich habe gesagt, du, da wäre ein Zimmer frei. Und habe gesagt, Alter, ich bin am Start, bin sofort da. Und da haben wir dann zu viert in dem Bauernhof gewohnt. Und das war eine Erfahrung. Also es war quasi ein Mädel am Start und 3 Typen. Und ich meine, ja, war wohl die Zeit. Also wir haben halt Feste gemacht, weil da waren 300 Leute oder noch mehr. Also das kann man sich nicht vorstellen. Gegenüber, also ich sage jetzt mal, ein Häusl weiter war noch andere WG damals. Und Ja, das war eine schöne und lehrreiche Zeit, aber da sind wir, glaube ich, über unsere Grenzen oft hinausgegangen. Also man hat es austesten müssen.
Winko, lass uns mal über Musik reden. Ja. Wann hat denn diese Liebe zur Musik, oder jetzt, man kann auch sagen, fast das ist eine Sucht, für die angefangen?
Also ganz früh, eigentlich glaube ich schon mit 6 Jahren, mit Katja Epsteins Platte Hallihallo, ein Jäger. Kann man sich nicht vorstellen, ist nicht so geil. Aber ich bin da schon austickt. Das ist jetzt kein cooler Song eigentlich. Und dann habe ich tatsächlich mit 12 Jahren schon zum Plattenkaufen angefangen. Also wir haben einen Radiohändler gehabt, quasi, wo ich dann bei meinen Eltern war, wie ich vorher erwähnt habe, mit 12 Jahren, der Radio Kügel war das. Und ich bin ihnen brutal auf den Sack gegangen. Also ich bin ständig mit Listen angekommen und habe halt mein Taschengeld wirklich für Platten ausgegeben. Und wo ich dann in die Lehre gegangen bin, dann habe ich halt noch mehr Platten gekauft. Ich habe ja Kohle gehabt. Also ich habe quasi Geld für Doc Martens und Platten ausgegeben. Oder halt irgendwie Subkultur, halt, also was man halt damals so gebracht hat. Und dann habe ich ab dem Zeitpunkt schon eingekauft. Und das ist dann im Laufe der Jahre wirklich, ich sage jetzt, das fast, glaube ich, schon manisch war eine Zeit lang. Also, gerade wo ich in der WG gewohnt habe, ich habe teilweise so viel Geld für Platten rausgehabt, dass ich nichts zum Essen gehabt habe. Also, oder wenig. Also, ich habe viel gearbeitet, also ich habe ja immer gearbeitet, also auch abends und auch tagsüber. Also, ich habe wirklich sehr viel gearbeitet, habe auch nur Kohle verdient, aber ich habe es halt auch so rausgehauen, wie es gekommen ist. Und können wir dann auch die Geschichte an der Stelle vielleicht kurz mal, es war dann Ende der 90er Jahre, also da war ja schon immer der Jüngste, also Ende 20. Und dann habe ich zu dem Zeitpunkt ungefähr 10.000 Platten gehabt schon. Und
wie viele?
10.000, also knapp 10.000 waren es. Und also ich habe die auch ausgelagert gehabt, ich habe welche im WG-Zimmer gehabt und habe tatsächlich, da habe ich quasi meine Eltern missbraucht, die haben eine Garage gehabt und ich habe quasi da ein riesiges Plattenregal reingebaut und da waren die Platten quasi bunkert. Und habe dann aber witzigerweise ja dann, da wo ich jetzt noch immer arbeite, beim Mediamarkt ja angefangen, Mitte der 90er Jahre in der Plattenabteilung, also quasi Drogenabhängiger, sage ich jetzt mal, Suchtler fängt in der Plattenabteilung, ist ja totaler Irrsinn. Und dann habe ich wirklich, bis auf, glaube ich, 1.000 Stück, die ich zum Auflegen nur braucht habe, habe ich die verkauft. Und seitdem, das war meine Heilung, ist es so, dass ich immer nur knapp 1.000 daheim habe, einmal mehr oder weniger, und ich verkaufe die immer wieder. Also ich misst wirklich regelmäßig aus, weil ich denke mir, Musik, die man nicht mehr hört, ist besser aufkommen bei Leuten, die das dann wertschätzen, noch bevor es dann wieder da das Kapital drinsteht im Schrank. Und das ist halt so mein Umgang mit dem und das habe ich gelernt dann. Und dann war es noch witzig, dass ich die Kohle quasi, die ich dann gekriegt habe, an meine Eltern nur fürs Haus bauen. Also kroatische Familie, da pumpst du als Sohn auch Kohle, da, ich habe da auch nicht wenig reingehaut an Geld, an die zwei Häuser, die wir gehabt haben, und habe dann tatsächlich auch da die Kohle quasi von den Platten an meine Eltern dann gegeben damals. Also die haben das halt, die haben halt auch noch was gebracht und das habe ich dann gemacht. Ja, so war das.
Ich muss das jetzt, musst du jetzt nochmal nachfragen. Gell? Also weil damals, wenn du sagst, mit 12 hat das angefangen und du bist da in diesem Laden auch ziemlich auf den Senkel gegangen mit Listen.
Ja.
Es hat ja noch nicht sowas gegeben wie Internet, wo ich mich informieren kann, YouTube, wo ich sage, ah ja, das finde ich jetzt spannend oder so. Wie bist du zu deinem Musikgeschmack gekommen? Was hat die angetriggert? Gell? Was ja das so Psychobilly war eine Zeit lang mal oder ist immer noch vielleicht...
Nein, also es war einfach so, dass wir durchs Weggehen haben. Wir sind ja brutal viel weggegangen, ab dem Zeitpunkt, wo das halt möglich war, 15, 16 Jahre schon. Und ich glaube, es gab, wir haben ja Nächte in Clubs verbracht. Und wir sind da jetzt nicht hingefahren, in erster Linie, weil da jetzt lauter scharfe Hosen rumlaufen oder was auch immer, sondern wir sind wirklich wegen am Tanzen und wegen der Musik hingefahren. Das war halt so wichtig, also mit den Leuten, wo ich damals unterwegs war, das war bei uns im Vordergrund. Und über das haben wir das kennengelernt. Und irgendwann bin ich halt dann, wo ich dann schon ja, halt älter war, habe ich mir dann halt echt so englische Fanzines gemacht. Ich meine, das kennst ja du auch noch, da gab es so diese Bladel. Und irgendwann gab es halt eine Bestelllisten. Und ich kann mich noch echt noch erinnern, wo ich dann angefangen habe, das war relativ früh, Anfang der 90er Jahre in Amerika, Platten zum Bestellen. Also du hast ja das Singles bestellen können, und hast gar nicht gewusst, was du kriegst. Also Soul- und Funk-Singles. Genau. Und dann hast du halt irgendwie 50 Stück gekriegt. Dann waren halt vielleicht die Hälfte nicht so cool. Und dann hast du halt die wieder weiter verschäbert. Also ich habe halt immer so Export-Import auch damit gemacht halt. Also wenn es mir halt in Gramm reinpasst und wenn ich Lust gehabt habe. Aber das war wirklich so. Und durch die Vernetzung von den Leuten. Weil das sind ja alles so, ja, Überzeugungstäter, die das machen. Und dadurch lernt man halt über Menschen halt immer andere Sachen kennen. Also das ist nicht wie jetzt kann ich halt alles aus dem Netz rausziehen. Damals waren es wirklich die Gespräche, das Weggehen. Und damals ist ja nur beim Auflegen ein Geheimnis, dass die Platten gemacht wurden. Also gerade später im elektronischen Bereich bei Haus oder so, dann sind die mit White Labels überklebt worden, damit der andere nicht weiß, was du auflegst. Also, oder man hat mit Dubplates aufgelegt, das kann's jetzt, das ist halt vorbei auch die Zeit. Aber damals war es halt so, dass man dann sie haben einen großen Bezug nach Wien gehabt, weil da viel Leute kennen. Und da ist jetzt so, dass da halt ein Austausch stattgefunden hat. Also über dieses Klaffer.
Du hast ja dann ganz unzählige Projekte mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten gemacht. Also mit dem Thomas Strehle, mit dem Andreas Auer, mit dem Stefan Dettel, mit dem Willi Lester und mit dem Boris Mitter, wie es nur um ein paar zu nennen. Und ich erinnere mich noch gut an die ganzen Safari-Lounge-Club-Nächte, an International Bohemia, an euer Projekt Druckwelle, wo ihr ja von Japan bis nach Neuseeland verkauft habt auch, und an ganz, ganz viele Nächte, in denen du halt im In- und Ausland auch aufgelegt hast. Wie bist du eigentlich zum Auflegen selber dann gekommen? Also vom Konsumenten, wo du ja sagst, ja, du hast quasi sehr früh einfach gekauft und erkappt und kehrt, dann tatsächlich diesen Sprung an die Plattenteller zu machen. Wie ist das passiert?
Also das hat halt angefangen, also lustigerweise mit dem Santos mal ja jetzt durchgeschaut, die alten Aster-Unterlagen, und irgendwie habe ich selber nicht mehr gewusst, wann ich in der Aster zum Arbeiten angefangen habe. Ich konnte es jetzt auch wieder nicht sagen, weil ich weiß wieder nicht. Also ich behaupte immer 90, das war es aber nicht. Ich glaube 92, weil das habe ich unter Santos dann rausgefunden, und dann habe ich ja hinter der Bar gearbeitet, und der Bernd Wallner, also der hat ja damals immer aufgelegt, also war jetzt auch nicht unbedingt immer meine Musik, aber der Bernd hat mich dann echt gefragt, ob ich mit ihm auflege. So habe ich jedenfalls Erinnerung. Oder vielleicht habe ich einen Bernd gefragt, aber es spielt auch keine Rolle, sondern ich bin tatsächlich über den Bernd zum Auflegen gekommen. Da bin ich ihm auch heute noch dankbar dafür. Ich war brutal aufgeregt. Also das muss man echt sagen, musst dir vorstellen, der Dancefloor total voll und du legst das erste Mal vor Leuten auf. Und ich habe halt damals schon, ich bin ja kein Musikfaschist, also dass ich sage, nur das geht. Also ich habe mich halt immer weiterentwickelt. Und klar habe ich so ein Steckenpferd, das sind halt Funk, Soul und Jazzplatten auch, aber wir haben halt auch damals halt alles aufgelegt, was halt da waren. Ob es halt jetzt Beastie Boys waren, die halt dann cool waren halt zu dem Zeitpunkt, oder halt irgendwelche Stromgitarren wie die Stooges oder was auch immer. Also es war halt nicht so ein Einheitsbrei. Also man hat auf qualitativ coole Musik geschaut, die einem selber gefallen hat und die man mit den Leuten teilen wollte. Jetzt nicht aus Erziehungsauftrag. Und da bin ich wirklich an Bernd dankbar, weil ohne dem war ich nicht zum Auflegen gekommen, ganz ehrlich gesagt. Und aus dem hat sich dann quasi diese Selbstständigkeit ja dann gemacht, ob es jetzt mit dem Thorsten mit Thorsten Strehle, der Strehle es auch noch hat, und das ist ja ein guter Freund von mir, und dann haben halt beide irgendwann mal gesagt, der war dann, glaube ich, auch Geschäftsführer damals in der Aster, dass wir halt dann dieses Safari-Launch machen, und da war halt alles da, ob es der Mojo Club aus Hamburg war oder DJ Dixon, kennt man jetzt halt auch noch, Haus aufgelegt, also wir waren da eher eklektisch unterwegs, wenn man das auf Neudeutsch sagt, und haben alles hergeholt, was gegangen ist, und aus dem ist halt dann halt das Auflegen bei mir einmal mehr geworden, also weil da halt so ein Austausch stattgefunden hat. Aber ich habe es wirklich ja nie forciert, auch wirklich. Also da wird das ist ja auch die Frage, irgendwann macht man das hauptberuflich oder nicht. Und ich habe vielleicht auch Angst gehabt, dass ich das damals zum Job richtig mache, und deswegen habe ich das immer 50-50 gemacht. Ich habe halt immer so einen Arbeitsjob noch gehabt, 3-4 Tage in der Woche, und war halt dann am Wochenende beim Auflegen oder Veranstaltungen. Und reich werden wir mit dem nicht, das wissen wir alle, also außer du spezialisierst dich und wärst DJ Supernase, das bin ich aber nie geworden. Und bei mir ist es wirklich eine Liebe zur Musik. Das ist es.
Du warst ja aber trotzdem brutal für unterwegs. Also das muss man jetzt schon sagen.
Also ich war viel unterwegs, das stimmt, aber ist halt auch, ich habe halt dann irgendwann gemerkt, also wir haben natürlich jetzt hauptsächlich halt in Deutschland und in Österreich aufgelegt oder halt dann auch woanders noch, aber ich habe halt gemerkt, dass das halt auch anstrengend ist. Also wenn du halt 3 Tage hintereinander auflegen musst, du musst ja auch abliefern, und dann haben wir das ja oft kombiniert, Barjobs, also das kann sich halt kein Mensch mehr vorstellen, aber du hast damals für einen Barjob, keine Ahnung, dass du in eine Bar auflegst in Wien, war noch in Mark 300, 400 Mark gekriegt oder noch mehr. Das wird halt kein Mensch mehr zahlen. Aber das war halt normal, weil da halt quasi auf Qualität der Musik gesetzt worden ist. Und die DJ-Gagen waren dann 1 Euro dann ganz gut für mich und ein Klausi damals, mit denen ich meistens rumgefahren bin. Und zum Schluss eigentlich hauptsächlich dann Alor. Also, und dann halt nur die Clubabende. Und wir haben halt auch fürs Label auch viele Sachen gemacht, die ich nicht gern gemacht habe. Also wie Firmen feiern, also wo du wirklich Dreck auflegen musst. Und auch Hochzeiten, damit wir das andere finanzieren können. Also das muss man ganz klar sagen. Und das war schon so eine Art von, Prostitution auf alle Fälle für uns auch. Und es war auch schwer oft vereinbar mit einem selber, dass man das macht. Und ich kann mich nicht genau erinnern, ein guter Freund von mir, mit dem habe ich das dann auch oft gemacht, mit dem Kurt, der wohnt in Weilheim. Und dann haben wir für irgendeine Unternehmensberatung aufgelegt, irgendwie beim Datzelwurm, haben wir da einfach einen Haufen Kohle auch verdient. Und dann sind wir die so auf den Sack gegangen und ich weiß noch, zum Kurt, der hat gesagt, das ist das letzte Mal, dass ich das mache. Und dann habe ich eine Jazzplatte aufgeklickt, die hat, glaube ich, 25 Minuten gedauert. Dann haben wir natürlich den ganzen Dancefloor gecrashed. Das war um 3 in der Früh und dann habe ich gesagt, wir packen zusammen, jetzt gehen wir. Das war's dann auch. Also da habe ich gesagt, jetzt ist das war's voll. Aber es war halt auch auf der anderen Seite eine Lehre, weil wir halt auch viel gelernt haben, wie Menschen funktionieren. Weil ich meine, ich sage jetzt mal, Auflegen hat brutal viel was mit Gefühl zum da, aber auch mit Mathe.
Mit Macht.
Und mit Macht. Macht, mit Macht, ja. Genau. Und dann weiß man, wie das funktioniert, genau. Also ich sehe beides, es ist ambivalent gewesen, aber es war einmal der Club. Also ich meine, wir haben ja auch wirklich, wirklich coole Läden aufgelegt. Also ich werde nie vergessen, wo wir im Porgy & Bess in so einer besten Jazzclubs in Wien aufgelegt. Und das ist halt ein Wahnsinnsladen. Also jetzt nur als Beispiel, auch wenn da an dem Tag zum Beispiel nicht viele Leute da waren. Aber wir haben ja auch einfach, uns war es wurscht, ob jetzt die Bude voll war oder ob da 5 Hänsel da waren. Und ich glaube, Leute haben von Vorstellungen beim Auflegen immer ganz komische Vorstellungen. Also wenn du jetzt in einer coolen Stadt auflegst wie Berlin, ja, das ist voll super. Ich sage, du kannst die fetteste Party in Garmisch haben, wenn die Leute, die richtigen Leute am richtigen Platz sind. Aber das ist halt auch eine Illusion, die ich mir ganz gerne nachhängen aus Menschen. Großstadt ist immer cool. Nein, ist es nicht.
Wenn du so zurückschaust, was waren für dich so, so ein ganz persönliches Highlight aus dieser Zeit?
Also das war wirklich, da haben wir in Wien in einem Kino aufgelegt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das heißt, das ist ein selbstverwalteter Lohn und da waren nicht so viele Leute und da haben wir halt aufgelegt und haben halt bis um, also keine Ahnung, ich schätze von 10 bis 11 auf Nacht bis um 9, 11 in der Früh aufgelegt und dann haben die Leute tanzt, die drin waren und da waren nicht mehr viele dann da, aber das war so eine schöne Atmosphäre und im Porgy & Bess war es auch so, da haben wir für 2 Paare, da waren zum Schluss nur noch 2 Paare da, also Mann und Frau und das Barpersonal und da haben wir, glaube ich, auch bis um 10 in der Früh aufgeklickt. Also das war das, wo ich so, das ist dann, ja, das ist halt einfach, das ist dann losgelöst. Aber diese Momente gab es öfter. Also ich glaube, ich mag die gar nicht, ich glaube, so den Moment gab es gar nicht. Aber da war man dann schon immer dankbar, wenn das quasi so ein Flow war, wo du gemerkt hast, es ist alles losgelöst. Es gibt keine Grenzen mehr und die Leute sind wirklich frei in dem Moment. An mir beim Auflegen, weil du dann nicht mehr überlegst, also ich tue ja meine DJ-Sets nie vorbereiten. Also das nehme ich mir seit, keine Ahnung, 100 Jahren vorher, ich habe es noch nicht geschafft. Also ich mache es wirklich an dem Tag, wo ich zum Auflegen fahre, ich lange einen Plattenschrank reinschmeiße, alles rein, weiß meistens gar nicht, was drin ist. Also das ist echt so, also total verrückt. Sortiere dann kurz vorm Auflegen alles durch und dann geht es halt an. Und es funktioniert. Also ich habe mir dann immer Vorwürfe gemacht, ich müsste das, weil ich kenne ja andere Leute, die machen das echt ganz stringent und ich habe es dann irgendwann akzeptieren müssen, ich bin nicht der Typ für Stringenz. Funktioniert nicht.
Naja, auf der anderen Seite hat das natürlich einen totalen Charme, gell? Zu nehmen, was ist denn jetzt gerade hier für Atmosphäre, was passiert hier gerade und dann einfach in einen Dialog zu gehen, musikalisch letztlich.
Genau, richtig. Das ist halt meine Art, das zu machen.
Winko, ich möchte mit dir ganz gern auch über deine Gewerkschaftstätigkeit reden.
Ja.
Weil wir haben es jetzt schon einmal gehabt, ja, so dein Gerechtigkeitssinn und dieses Miteinander kann man was schaffen und man muss auch für sein Recht kämpfen, hast du gesagt, das hast du in deiner Lehre schon gelernt. Ein Zitat von dir lautet: Der Betriebsrat ist der Furunkel am Arsch des Arbeitgebers.
Ja, also das hat eigentlich ein Gewerkschaftskollege gesagt, das ist nicht von mir, aber so ist es tatsächlich, ja. Also.
Du engagierst dich ja da schon seit 2006 für die Rechte von Arbeitnehmerinnen. Wie bist du da dazugekommen? Was ist da?
Also das ist bei mir 2004 angegangen, weil wir dann bei uns im Betrieb festgestellt haben, dass viel im Argen ist, also was die Tarifierung geht, die Eingruppierung der Leute. Und daraufhin habe ich damals quasi Einzelklage gemacht, weil ich das bei mir festgestellt habe. Und aus dem ist das erwachsen und da haben wir damals einen Orhan Ackmann, mit dem ich jetzt noch befreundet bin, das ist jetzt, ja, der ist halt innerhalb der, vom Handel halt in Berlin und ist halt da einer von den wichtigsten Leitern mittlerweile. Und der, ohne den hätten wir diesen Betriebsrat nicht gegründet. Und ohne ein paar Kollegen, es sind 2 leider schon verstorben, die da auch mit angeschoben haben. Und der Grund war tatsächlich auch damals halt so Repressalien von einem Hausdetektiven, den wir damals gehabt haben und letztendlich halt auch diese falsche Eingruppierung der Leute. Und aus dem ist dieser Betriebsrat entstanden. Und kommen wir auch kurz sagen, die ersten Jahre waren schwierig, weil das Betriebsratsgremium nicht so cool zusammengesetzt war, wie wir uns das als Gewerkschaftler vorgestellt haben, sondern es war relativ arbeitgebernah am Anfang. Und da muss man halt Geduld haben, aussitzen und Durchhaltevermögen. Und das ist halt, das geht schon oft an die Grenzen, auch, das muss man sagen. Und jetzt auf die letzten Jahre rückblickend haben wir wirklich ein super Gremium. Und ich habe es dir im Vorfeld ja auch schon geschrieben. Also ich mache viel bei der Gewerkschaft. Das jetzt halt alles aufzuzählen, glaube ich, da hocken wir eine halbe Stunde da. Also das geht auch, ob ich jetzt in der Bayerischen Tarifkommission drin bin für den Einzelhandel. Also da sind wir in der Verhandlungen, sind wir tatsächlich mit dem Arbeitgeber für ganz Bayern am Start. Kann man sich jetzt halt vorstellen, dass da großartig was verhandelt wird. Also da geht es auch recht rau zu. Man spricht es ja vorher ab, hat dann einen Verhandlungsführer, das ist der Hubert Thiermeier, das ist halt der Mensch für den Handel in Bayern und bin halt auch im Landesverband drin, also von der Verdi komplett und bin in verschiedenen Funktionen noch in der Gewerkschaft tätig im Handel und bin auch noch Bezirksvorstand, also nicht ich alleine, sondern so ein Bezirksvorstand besteht aus vielen Leuten von der Verdi in Rosenheim auch und da haben wir ein Präsidium und ja, also eigentlich auf allen Ebenen und ich stelle natürlich auch viele gewerkschaftliche Sachen auch in Frage, die ich nicht so cool finde. Also auch in so einer Organisation gibt es Sachen, die gut sind und manche, die nicht gut sind. Genau.
Das ist genau meine nächste Frage gewesen tatsächlich. Also zweifelt man da manchmal auch so an diesem eigenen System Gewerkschaft oder ist immer noch dieses, wir kehren ja quasi zu denjenigen, die für die gute Sache kämpfen, im Vordergrund?
Also es ist, glaube ich, schon immer im Vordergrund, weil sonst darf das nicht mehr machen, meine Kollegen und Kolleginnen. Aber es gibt viele Sachen, die mir einfach nicht gefallen. Also zum Beispiel, was Digitalisierung angeht, da ist die Gewerkschaft halt meines Erachtens, da sind wir Stäblim. Also wir brauchen einfach junge Leute. Also das braucht der Trachtenverein, das braucht die Feuerwehr und das braucht die Gewerkschaft. Und ich finde, man muss auch schauen, also das ist wurscht, ob du jetzt bei einer Partei bist oder bei einer Gewerkschaft, alles hat seine Zeit. Und ich finde, man muss früher anfangen, junge Leute mit reinzunehmen, damit man dann eine gute Übergabe hinkriegt. Weil es gibt ja so Leute, die halten gerne am Posten fest. Und das ist in der Gewerkschaft auch so. Also da gibt es welche, also gerade also im Betriebsratssektor, also wenn du von einem großen Konzern Betriebsrat bist, dann bist du ja freigestellt und dann hast du ja auch da deine Seilschaften. Und das finde ich nicht richtig, weil ich glaube, es ist wichtig, loslassen zum Kinder. Also ob es jetzt bei Veranstaltungen sagt, wir haben jahrelang eine Clubnacht betrieben, irgendwann langt es halt und dann kommt halt wieder was Neues. Und wenn mal nichts kommt, ist auch okay. Und das sehe ich bei Gewerkschaftsarbeit auch, dass es mir persönlich, das ist nur meine persönliche Meinung, oft am Loslassen mangelt. Also man hockt bis am letzten Tag auf einem Sitz drauf, wo man eigentlich vielleicht schon seit 10 Jahren nichts mehr zum Suchen hat.
Wie kann man das lösen?
Indem man wirklich sie besser reflektiert, vielleicht in der Gruppe auch und über das auch redet. Das finde ich ganz wichtig. Also reden oder kommunizieren miteinander ist schon mal wichtig. Und ich glaube, dann gibt es ja eine Lösung. Und ich sehe das jetzt auch nicht nur schwarz, sondern ich sehe schon auch, dass da Lösungsansätze gibt. Und dass halt auch das zum Beispiel bei uns im BR-Gremium haben wir ja auch geschaut, dass wir junge Leute nachkriegen. Weil ich bin jetzt seit, jetzt bald 16 Jahren Betriebsrat, was lang ist, in verschiedenen Funktionen und habe da viel erreicht. Also wir haben ja zum Beispiel letztes Jahr, also ich und zwei Kolleginnen aus Ingolstadt, das hat mich 2 Jahre Arbeit gekostet, die erste übergreifende Betriebsrätekonferenz in Mediasaturn Deutschland gemacht. Da waren alle Betriebsräte dort, die wir haben. Also waren echt viel Leute. Haben wir kurz vorm Lockdown noch Gott sei Dank hingekriegt in Frankfurt. Und das sind so eine Projekte, also da bin ich wie ein Pitbull-Terrier. Also ich beiß mich dann wirklich fest und höre auch nicht auf. Also ich gehe die Leute so lange auf den Senkel, bis das durchgeht. Und natürlich geht es auch nicht immer durch. Das muss man auch ganz klar sagen. Es ist halt immer so, man hat halt Etappensiege, man verliert auch wieder was. Und zum Beispiel jetzt sind wir bei einer Betriebsänderung drin, weil wir eine neue Marktstruktur kriegen. Und ich muss sagen, was jetzt Ehrenamt und Betriebsratsarbeit geht, da kommst du schon an deine Limits auch persönlich. Also ich habe, glaube ich, teilweise in meinem Leben viel zu viel gearbeitet. Also insgesamt, ob es Veranstaltungen waren, das ist aus dem Ruder gelaufen, behaupte ich jetzt mal oft. Und ich bin jetzt ganz froh, also ich bin, glaube ich, jahrzehntelang im TGW gehockt, also in einem Schnellzug, und habe eigentlich alles gemacht, aber ich habe nichts mehr wahrgenommen. Und jetzt bin ich im Regionalexpress angekommen und ich hoffe, ich bleibe da sitzen und kriege das für mich auch wieder auf 3. Und ich glaube, dass das halt wichtig ist, dass man sie nicht verliert und dass man sie nicht von der Energie aufarbeitet. Und das passiert bei Ehrenamtlichen oft. Also ich kann es jetzt nur so sagen, es ist wurscht, ob du dann bei der Feuerwehr bist oder bei der Gewerkschaft, weil wenn du so viele Sachen machst, also ich werde das sicher abspecken dann zukünftig, ich mache immer die Sachen auch fertig, aber ich finde, das ist wichtig, dass man schaut, dass man gesund bleibt vor allen Dingen, weil sonst haben wir keine Energie. Und ich kann auch sagen, dass jetzt, glaube ich, das ist jetzt, jeder von uns hat schon Beziehungen gehabt und ich glaube, das war jetzt der Grund, warum auch meine letzte Beziehung unter anderem auch gescheitert ist, auch einer der Gründe, weil ich oft keine Zeit gehabt habe, weder für mich noch für den anderen. Und das möchte ich nicht mehr haben, das weiß ich jetzt. Und das ist halt ein Lernprozess. Und da bin ich jetzt ehrlich gesagt der Krise dankbar, ja, also, dass man Zeit hat.
Müssen, ja.
Genau, weil ich runterfahren habe müssen und ich meine, ich habe dann trotzdem noch viel gearbeitet, aber ich finde, also ich bin wirklich dankbar, also dass man mal Zeit gehabt hat für sich und zum Reflektieren, was mag ich hier und ich glaube, ich bin, also ich kann jetzt nur für mich reden und ich glaube, viele andere Leute geht es auch so, ich bin in einem Prozess gerade drin und der wird sicher lang dauern.
Seid ihr jetzt, wenn du jetzt so aus Gewerkschaftssicht drauf schaust, nochmal, bist du der Meinung, dass sich schon genügend Menschen einsetzen für ihre Rechte oder Verantwortung für sich selber übernehmen? Oder gibt es da noch tatsächlich ganz, ganz viel, was noch verbessert, intensiviert gehört hat?
Also es gehört viel verbessert. Also am meisten die Leute wirklich lernen, Selbstverantwortung zum Übernehmen und eine Gewerkschaft nicht aus Versicherung auch zum Zeigen, aus Dienstleister. Und das ist, glaube ich, so ein riesiges Problem, also von allen Gewerkschaften, es wurscht, ob IG Metall, Verdi, wo ich dabei bin, dass die Leute sagen, ich bin Gewerkschaft, nicht die anderen. Das ist kein Dienstleister. Ich bin Gewerkschaftler bei mir im Betrieb und ich setze mich da politisch dafür ein. In welcher Funktion auch immer. Auch wenn ich jetzt mit den Kollegen nur in der Mittagspause mich über irgendwelche gewerkschaftlichen Themen oder gesamtpolitische quasi unterhalte. Und das fehlt unserer Gesellschaft und das kommt halt durch diesen Neoliberalismus, den wir die letzten 30 Jahre in dem Land predigt haben. Und es findet eine Entsolidarisierung statt. Das muss man ganz klar sagen. Und hat auch, weißt schon, mit Schule, also können wir jetzt echt weit ausholen, ist vielleicht jetzt die Zeit jetzt kurz, aber ich sage, das fängt bei der Schule an, das fängt im Elternhaus an und ich glaube, wir sind zu sehr auf dem Mammon aus. Also gerade jetzt in so einem Land wie Deutschland, das sehr kapitalistisch geprägt ist, erst wenn man sagt in Bayern, erst Jacken und dann Hosen. Und das ist das, was ich mir wünsche, dass die Leute einfach nicht sagen, die anderen machen, sondern fangt es bitte bei euch selber an.
Das ist mit Sicherheit ein frommer Wunsch, nur wenn ich in bestimmte Bereiche reinschaue, dann denke ich mir, naja, wie sollen die Leute denn das unter diesen Bedingungen, unter denen die arbeiten, wo es am nötigsten wäre, mal hinzuschauen, passiert ja oft am allerwenigsten, weil die Leute eh schon landunter sind. Gell? Also wenn ich jetzt mal in die Pflege schaue zum Beispiel oder so. Ja.
Also es ist gut, dass du Pflege ansprichst gerade. Das ist natürlich ein besonderer Schlag Menschen, weil die sehr sozial eingestellt sind und sie auch einsetzen. Und das ist halt oft die Diskrepanz, dass man sie dann natürlich beim Arbeitgeber von Kahn spannen lässt. Also wenn ich jetzt so eine Klinik habe und habe jetzt die Betten auf und jetzt machen wir das mal dicht, jetzt mal ganz blöd gesagt, ja, was ist denn da mit den Patienten? Ja, Leute, der Arbeitgeber ist schuld, dass dem Patienten, dass du keine Zeit hast. Der Arbeitgeber ist schuld, dass du überlastet bist. Und wenn du dann nicht ins Handeln kommst, und das ist das, quasi diese Diskrepanz, wo man auch auf sich selber schauen muss, weil ich sage jetzt mal, ich sehe es ja bei uns im Betrieb, also wenn ich jetzt am Morgen dort umfalle, das interessiert kein Mensch. Dann kommt halt ein neuer Winko. Also du bist eine Nummer. Und ich glaube, wenn ein Arbeiter, das ist vielleicht in einem Handwerksbetrieb anders oder in einem inhabergeführten Geschäft, aber ich arbeite für einen Konzern und Krankenhäuser sind auch Konzerne mittlerweile. Und ich glaube, da muss man mal einen Unterschied ziehen, also zwischen Solidarität unter Kollegen in der Arbeit. Das ist wichtig, dass einer dem anderen hilft, aber dass man sie nicht ausnutzen lässt. Und die Gefahr besteht. Und die muss ich selber auf 3 bringen. Die kann kein anderer machen. Und da muss ich dann so viel sein und sage, hier ist meine Grenze. Bis hierher, also ich kann ja sagen, eine Freundin von mir, die arbeitet im Weilheimer Krankenhaus. Und vom Kurt, den ich vorher erwähnt habe, die Frau, die Katharina, und wenn die halt zu mir sagt, du Winko, ich habe 380 Überstunden in den letzten paar Monaten geschafft, dann ist das nicht okay. Weil dann weiß ich, es war bei uns im Betrieb auch, wir haben eine Zeit lang wirklich über 1000 Überstunden gehabt und das haben wir dann auch alles runtergebracht, das ist jetzt schon lange her auch, und haben da auch geschaut über die Personaleinsatzpläne, dass man es regelt. Es waren meistens auch oft Führungskräfte, die das gemacht haben, also jetzt nicht in Gänze der ganze Lohn. Und da muss ich jetzt schauen, wenn ich halt so viele Überstunden in einem Betrieb habe, dann kann ich auch Leute einstellen. Und das ist ja in Deutschland auch so ein Problem. Wir müssen immer mehr arbeiten, weil ich glaube, das ist der Unterschied vielleicht zu Kroatien. Die Leute definieren sich halt über Arbeit. Ich sage, okay, Arbeit gehört zu meinem Leben dazu und es ist ein großer Teil an Zeit, aber es ist nicht mein Leben. Es ist nur ein Teil davon. Und ich glaube, das ist in dem Land eine Gefahr oft, dass man sich oft über die Arbeit definiert.
Wo siehst denn du persönlich so Aufgaben der Gewerkschaft nur mal über diese Verhandlungen für Tarife oder Arbeitsbedingungen hinaus? Also siehst du es als ein Thema der Gewerkschaften auch für bestimmte Gesetzesänderungen sich einzusetzen?
Ja, auf alle Fälle. Also wenn man jetzt mal schaut, nehmen wir jetzt mal die Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge. Die haben wir ja schon mal gehabt in Deutschland. Wir haben sie abgeschafft politisch. Anfang der 2000er. Jetzt nageln wir nicht fest, wann es genau war, weil das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber der Punkt ist halt der, wir hatten schon bessere Konditionen in dem Land. Wir haben es halt hergegeben und haben uns da über den Tisch ziehen lassen. Und ich glaube, das ist ja Gewerkschaften passiert. Und ist, ich sage jetzt mal, wenn man jetzt die Parteienlandschaft anschaut, also wir haben halt auch keine Volkspartei mehr, die sich für den Arbeiter einsetzt, wenn wir ganz ehrlich sind. Das war vielleicht mal irgendwann mal die SPD oder die Linke gewesen. Die Linke macht sicher noch, und bei der SPD ist es halt einfach, es ist halt tragisch, was da passiert ist die letzten Jahre. Und wenn man halt zurückgeht unter Schröder, Rot-Grün, ich meine, die Arbeitsmarktreform, die das quasi in die Hölle drin hat, mit Zustimmung wohlgemerkt auch von der CDU-CSU, das vergisst man ja immer ganz gern, dann hat man das einfach Anfang der 2000er Jahre verkackt, auf gut Deutsch gesagt. Und das ist das, wo ich quasi diesen Politikern angreide und auch die Gewerkschaften auch zum Teil auch. Was Gewerkschaftsmacht drückt sie über Mitglieder aus. Anders ja. Kannst du nicht Macht ausüben. Und wenn man dann halt schaut, dass jetzt quasi nach der Zeit sind jetzt über 20 Jahre vergangen, dass man eigentlich dann nicht wieder was verbessert. Und ich sage, wenn man jetzt eine Rente bis 67 fordert oder jetzt 69 auch schon im Gespräch ist, dann sage ich, Leute, euch haben sie ins Hirn geschissen. Das ist einfach nicht machbar und es ist ja nicht gesund für die Leute. Dass man weiterarbeitet, zum Beispiel meine Mama, die ist ja 73, die arbeitet nur immer, aber nicht, weil sie muss, sondern weil sie es gern macht. Und das ist ein riesiger Unterschied. Also ich finde, Arbeit ist schon wichtig, aber nicht, dass du gezwungenermaßen hackeln gehen musst. Und das ist, glaube ich, ein riesiger Unterschied, den ich halt, also wo ich immer hoffe, dass man halt einfach, wenn man wieder zum Beispiel noch mehr Gewerkschaftler wird und auch diese politischen Gedanken stattfinden, weil du das ja vorher jetzt angesprochen hast, also für was ist eine Gewerkschaft zuständig? Die ist letztendlich auch für Bildung der Leiter zuständig. Also es machen wir, also gibt ja auch immer Gewerkschaftsseminare, zweimal im Jahr, also über wie arbeite ich als BR, da gibt es halt 4 Module. Und uns geht's, also den Bildungskreis, wo ich dabei bin, bei den Münchner, uns geht's wirklich um Politik. Also wir bringen Politik ein, Selbstverantwortung. Und ich glaube, man muss ein politisches Denken haben. Was kann ich ändern, ob das kleine Sachen sind bei mir im Betrieb? Also wir kennen immer vom großen Ganzen Drama, aber wir müssen erstmal mit dem anfangen, was da ist. Und das ist das, was mir oft ärgert aus dem Freundeskreis bei mir oft. Also ich nenne jetzt keine Namen, auch Freundinnen und Freund von mir, die dann irgendwo in einem Betrieb waren und dann gab es da die IG Metall und die haben denen wirklich rausgeholfen und dann sagen die Leute halt, ja, aber ist ja cool, jetzt habe ich die Abfindung gekriegt, weil die Betriebseinheit geschlossen hat. Cool, aber die waren selber nie in der Gewerkschaft. Und das ist halt genau das, was mich dann oft stört. Also man nimmt gern, aber man gibt nichts gern. Und ich finde, ein Gewerkschaftsbeitrag ist 1% von dem Bruttogehalt, das ist für jeden verschmerzbar.
Ja, da hakel ich jetzt gerne nochmal ein, weil in vielen Bereichen mit Sicherheit ja, in anderen denke ich mal, ist es vielleicht schwieriger. Vor allen Dingen, wenn ich nicht genau weiß, in welch absehbarer Zeit ich tatsächlich auch was davon habe. Ist es nicht eine Möglichkeit zu überlegen, ob man das System umdreht? Ob quasi, wenn du sagst, die Macht ergibt sich ja durch die Mitgliederanzahl, zu sagen, okay, die Mitgliedschaft ist erstmal kostet nichts. Weil wenn ich jetzt in einem, ich bin jetzt in irgendeinem, keine Ahnung, in irgendeinem Pflegeheim, aber die, ja, da ist außer mir nur kein anderer Mensch, der sich irgendwie für die eigenen Rechte einsetzen möchte. Bis ich jetzt als einzelne Pflegekraft da irgendwas hab, in Anführungsstrichen, davor, bei einem Gehalt, das eh niedrig ist, anzufangen, glaube ich, ist die Hürde größer, wie wenn man sagen darf, okay, wir machen jetzt einfach mal auf, wir nehmen die alle rein und wir holen uns das Geld, das wir brauchen für unsere Verwaltung, dann werden wir was erstritten haben wieder.
Also der Grundgedanke ist nett, aber es ist halt echt nicht machbar. Und zwar aus einem einfachen Grund, weil natürlich, also das fängt beim Gewerkschaftssekretär an, der hat ja auch Auskommen, also zum Beispiel zu unserer, und das ist ja eine ganze Struktur, die dahinter steht. Also wie hast du gesagt hast, von der Buchhaltung bis wie organisiere ich Streiks oder die Streikgelder, die ausgezahlt werden. Und ich sage jetzt mal, jetzt machen wir es so, im Handel verdienen die Leute durchschnittlich 2.707 Euro brutto. Also in unserer Region eh schwierig, ich sage, das ist zu wenig Geld. Aber wenn du das jetzt 1% nimmst, dann bist du bei 27 Euro und ein paar da gequetscht, wenn du da davor rausgehst. Und ich sage, wie schnell gebe ich 27 Euro aus? Für nichts. Also ich finde den Beitrag, über was man diskutieren kann, dass die Beiträge vielleicht mal gleich deckelt sind. Also da gibt es ja auch quasi Ding. Aber ich glaube, alle umsonst ist einfach nicht machbar, weil sonst dieses Konstrukt Gewerkschaft nicht funktioniert. Was vielleicht eine coole Sache war, das gibt es halt jetzt nicht, weil das vielleicht der Staat eine Umlage zahlt. Das war ja auch ein Gedanke. Oder der Arbeitgeber quasi verpflichtet wird, dass er was zahlt. Aber das ist natürlich halt schwierig in so einem Land wie Ding, weil ich sage jetzt mal, gerade jetzt in Konzernen, wo ich arbeite, waren ja Betriebsräte, also ich kann ja sagen, das waren die Jahre so zwischen, müsste jetzt echt lang, viel zu lang her, zwischen 2010 und 2012, da haben wir allein bei uns im Konzern über 75 oder 85 Betriebsräte verhindert. Also man hat die Leute schikaniert, man hat die Leute rausgekauft. Also das kannst du dir nicht vorstellen, also das war bei uns auch so. Also der Betriebsrat ist nicht entstanden, ja super, wir winken das durch, sondern da ist massiver Widerstand vom Arbeitgeber gekommen. Und nach wie vor kommt der noch immer. Und da muss man sagen, also die Leute, die sich jetzt outen, also ich kann jetzt auch von mir sagen, also bei mir weiß jeder, dass ich Gewerkschaftler bin und wir haben jetzt Internetzeiten, also die Leute setzen sich schon da einen Druck aus. Also ich möchte mir jetzt nicht als Märtyrer darstellen und meine Kollegen, aber wenn ich jetzt morgen da keinen Job mehr habe und der neue Arbeitgeber schreibt jetzt rein, Winko Wrabetz, okay, da Gewerkschaft, okay, brauche ich den Typen bei mir im Betrieb. Also weißt du, was ich meine? Also man setzt sich da schon was aus und ich glaube, das müssen die Leute verstehen, dass man da auch die Hosen runterlassen muss. Also man muss über die Konsequenzen klar sein. Und wenn man jetzt zum Beispiel, jetzt hole ich nochmal kurz aus, wenn wir jetzt quasi, jetzt haben wir Tarifverhandlungen in Bayern im Einzelhandel und wenn ich dann ich selber nicht zum Streiken gehe als Gewerkschaft und lass den anderen streiken, na Alter, das geht nicht. Sondern du gehst ja für deine Kohle auf die Straße. Mhm. Und wenn ich halt schaue, wenn ich halt dann, also wir haben das ja mal ausgerechnet bei uns im Betrieb, seit 2006 hat mein Kollege der Andi gemacht, müssen jetzt lernen, wir haben ausgerechnet, wenn wir quasi nicht alle auf die Straße gegangen wären, alle miteinander, dann hätten wir von 2006 bis jetzt sicher keine 30% Gehaltserhöhung gekriegt in Summe. Das hätte der Arbeitgeber nie gegeben, also wenn du die Jahre zusammenrechnest. Weil die sind ja meistens so, werden ja alle 4 Jahre verhandelt und dann bist du halt irgendwie bei 3,8, 4,2, so wie es halt ist. Und ich glaube, da muss man sich klar drüber sein, Lola. Also, dass man halt quasi, wenn man das erstritten hat, der Arbeitgeber, wenn ich da hingehe, gibt mir eine Gehaltserhöhung, der lacht mir ins Gesicht und sagt, ja, wirtschaftlich ist jetzt nicht möglich oder wir haben Investitionen oder okay, dann gebe ich eine 100 Euro mehr oder einen 50er für die nächsten 400 Jahre. Und da sieht man, dass, deswegen sage ich, ist das 1% nicht viel Geld. Also ich glaube, da gebe ich da auch recht. Also ich glaube, man kann darüber nachdenken, was man verbessern kann und wie man es vielleicht anders finanzieren kann. Aber da gibt es wirklich auch viele Überlegungen dazu, aber es ist schwierig.
Du bist ja einmal im Aufsichtsrat gewesen.
Genau, also von unserem Konzern, also unser Mutterkonzern ist das Economy AG und da bin ich quasi von der Gewerkschaft entsendet gewesen, also das ist jetzt auch schon länger her, ich glaube für 8 Monate war das. Also das war quasi, muss ich vorstellen, vorher war das der Metro-Konzern und dann ist quasi die MSD, also Mediasaturn Deutschland, ausgelagert worden und dann war ich im Aufsichtsrat tätig, ja, genau. Und ja, das war eine sehr interessante Zeit und habe auch viel gelernt, aber habe halt auch gemerkt, wie pervers das System ist. Und über welche Gelder da gesprochen werden. Also ich meine, ich bin ja nur immer zum Schweigen verpflichtet, also aber eine Geschichte kann man erzählen, also weil die hat man überall nachlesen können. Also wenn du dann in einer Sitzung über Investitionen, weil du Anteile zum Beispiel bei Fnac.at, das, also da hält man 23%, das Elektrokonzern in Frankreich, einkauft und dann wird in so einer Sitzung über 500 Millionen Euro entschieden, wo man Kohle reinpumpt. Und das entscheiden dann die paar Hansel, die da drin hocken. Und dann hinterfragt man das System halt schon und da besteht auch die Möglichkeit, dass du Enthaltung machst oder dagegen stimmst oder was auch immer. Aber man muss halt einfach sagen, auch da merkt man, ja, dass halt Geld eine unglaubliche Macht hat und dass quasi ein Management, zum Beispiel bei uns in der Firma, also zum Beispiel seit dem Börsengang, das ist meine private Meinung dazu, komplett versagt. Also wir haben, ich glaube jetzt, bald einen dritten Vorstand in das Economy AG, jetzt sei es schon gar nicht mehr, also Geschäftsführerwechsel. Und wenn ich halt sage, also jetzt kann man auch drüber reden, wenn halt 5 Leute, die damals da maßgeblich im Konzern waren, müsste jetzt liegen, Lola, weil es auch schon wieder lang her, merkt man das auch nicht immer alles, halt 25 Millionen Euro Abfindung kriegen, für das, dass dann Lohn in die Scheiße fahren, das muss man einfach so sagen, und einer davor schon über 11 Millionen Euro kriegt, dann sage ich, das sind keine Relation mehr. Und das ist halt quasi diese Perversion am Kapitalismus, dass er wirklich zügellos ist. Und ich habe das bei mir in der Firma gemerkt. Also Ich weiß nicht, wie viel Personal wir im Management gewechselt haben seit 2017. Und das ist nicht okay, weil wenn ich mir die Gehälter von den Arbeitern, die diesen Wohlstand erzeugen, anschaue, dann stimmt das nicht. Es gab mal früher mal in den USA so einen Regelsatz, dass quasi von einem normalen Arbeiter, also wir reden jetzt von den 60er Jahren, der Manager nur das Hundertfache verdient. Also jetzt rechnet es mal 2700 mal 100, das war eine coole Regel. Da sind wir lang drüber. Und ich sage, kein Mensch dieser Welt hat das Recht, so viel Geld zu verdienen. Die sollen ihren Geld verdienen und ihren Job machen. Aber ich glaube, also ich sage das auch so, also auch unser Konzern und andere, die fungieren, wenn sie an der Börse sind, zu Selbstbedienungsläden. Das ist meine Meinung. Weil diese Manager kommen rein, schauen, dass sie irgendwas machen, was meistens keinen Sinn macht. Also zum Beispiel unsere neue Marktstruktur, die macht keinen Sinn. Die verschlechtert alles, auch für uns und für den Kunden. Und wenn ich mir das halt dann einfach anschaue, dass da irgendein Haum da auch hereinkommt und eigentlich gar nicht weiß, was gearbeitet wird. Und das hört jetzt wieder so typisch nach Gewerkschaft, oh ja, wir sind gescheiter und so. Ja, wir sind gescheiter, weil wir arbeiten und die anderen wissen gar nicht mehr, was wir arbeiten. Und ich sage, wenn man das ernst nehmen würde, dann würde man vorher quasi in die Betriebe gehen und sagen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Oder man macht eine Erhebung und redet mit den Leuten. Und das passiert halt nicht. Und deswegen sage ich, seit ich in dem Aufsichtsrat war, glaube ich an gar nichts mehr. Also alles, was mit Geld zum Tor hat, es ist entfesselt und es ist pervers.
Aber da sind wir ja wieder bei so einem Punkt, den ich vorher auch mit gemeint habe, bei diesem, naja, auch für gesetzliche Regelungen sie einzusetzen. Ja? Also sowas könnte man ja einfach auch regeln.
Richtig, ja? Genau.
Also per Gesetz, sodass diese Zügellosigkeit und dieses überhaupt gar kein Entsengen in nach oben hin, weil es heißt ja dann immer, naja, die verdienen viel Geld, aber sie haben ja auch die ganze Verantwortung und so, aber letzten Endes merke ich nicht so viel Konsequenz für Menschen, die ihren Job da oben vielleicht nicht so ganz gut machen.
Also es gibt keine Konsequenz, aber ich glaube halt, die Frage ist, wie können wir das staatlich regulieren? Und ich sehe da jetzt ehrlich gesagt die letzten Jahre, also in unserem Land, wo wir alle leben, auch gar keine Bemühungen, dass man das regelt. Also es gibt nichts, ob es jetzt quasi Steuern sind, die hier entrichtet werden, also gerade von den großen Player, jetzt mal ganz plakativ genannt Amazon, die hier eigentlich nichts zahlen. Oder ein Nike, also als Firma, das einfach durchgeschleust wird über Holland. Also das ist pervers einfach. Und ich sage, der Gesetzgeber könnte was machen, aber er macht halt nichts. Weil es natürlich ja klar, wenn ich heute jetzt der Partei bin und kriege halt Spenden XY, zum Beispiel jetzt von Daimler, dann braucht mir keiner erzählen, wenn ich jetzt eine Partei spende, sagen wir mal, wir zwei hätten einen Konzern und geben jetzt irgendwie der CDU, CSU 1 Million Euro. Naja, das ist nicht umsonst. Also wir mengen irgendwas dafür. Und deswegen ist so, ich finde, das gehört einfach entkoppelt, dass Parteien grundsätzlich keine Spenden mehr annehmen dürfen. Die kriegen es halt quasi so, wie es jetzt ist, ein Teil vom Stadion und ein Teil tatsächlich der größte Teil über die Mitglieder stattfindet. Und dann kann man von einer fairen Politik reden, die nicht immer beeinflussbar ist. Und ich meine, das ist halt natürlich ein Wunschdenken, aber ich glaube, das System, und das ist halt, glaube ich, das Schade in der Krise, die wir jetzt gerade haben, dass keiner über ein neues System nachdenkt, wie schaut unsere Gesellschaft zukünftig aus? Also für unsere Kinder, was auch immer. Und ich glaube, wir machen jetzt genauso weiter wie vor der Krise. Und ich sage, also das ist nur eine Vermutung von mir. Also ich glaube, jetzt im Herbst werden wir mal schauen, wie das weitergeht. Also ich sehe es ja auch, wir bauen zum Beispiel bei uns auch Stein ab. Also wir haben insgesamt in unserem Konzern seit 2017, das hat kein Mensch mitgekriegt, über 14.000 Leute abgebaut. Also deutschlandweit bauen wir jetzt bei Mediasaturn Deutschland 1.000 Leute ab. Heuer. Letztes Jahr waren es 3.500 Leute. Liest du da was in der Zeitung?
Null.
Null, genau. Und das meine ich, das sind Zahlen, die habe ich nicht aus die Finger gesagt, sondern die sind reell. Und wenn ich schaue, wenn halt Leute in die Märkte fallen, dann habe ich wieder Arbeitsbelastung. Also da können wir jetzt ewig weiter diskutieren. Und du merkst, du wäre emotional. Und da muss ich jetzt wirklich immer auf mich selber aufpassen, weil das halt einfach für mich auch nicht gesund ist immer. Ich muss mir da die Waage erhalten, jetzt mal nur so mal nebenbei. Und ich glaube halt, Da läuft es aus dem Ruder und da muss man halt einfach auch sagen, da bist du als Betriebsrat bis zu einem gewissen Maße, kannst du da was bewirken, aber irgendwann musst du auch sagen, es gibt gegen Geld, ist schwierig. Also man kann immer Etappensiege machen oder man kann sagen, ich kriege ein gutes Ergebnis, was für alle tragbar ist, aber ich sage jetzt mal ganz Black sagt, in manchen Bereichen kannst du diesen Krieg einfach nicht gewinnen. Du kannst nur die Schäden mildern. Und mit dem musst du als Betriebsrat fertig werden. Also ich habe immer in den Schulungen einen Spruch, ich habe gesagt dann immer zu den Leuten, ihr müsst euch vorstellen, ihr baut eine Sandburg auf und ihr spült den ganzen im Sandkasten. Dann kommt der Arbeitgeber, haut die Sandburg zusammen und ihr baut es wieder auf. Und das ist ein stetiger Prozess. Wir bauen ständig auf und es wird ständig kaputt gemacht. Und was wichtig ist, wir müssen das Spiel sein. Wir dürfen das nicht zu ernst nehmen, weil sonst arbeitet es uns auf.
Krasse Aussage. Aber wahrscheinlich der einzige Weg, wenn man nur einigermaßen gut gelaunt und gesund, und gesund damit umgekommen.
Ja.
Du hast ja vorher mal gesagt, du bist so runtergefahren in den Regionalexpress. Gell?
Ja.
Jetzt hat, was hat sich denn jetzt so ganz konkret für dich verändert?
Also ich habe jetzt erst einmal, glaube ich, wirklich Zeit für mich, also für mich selber aus Winko, und habe jetzt so Sachen, jetzt, ich habe mir vorher schon geredet, also ich habe jetzt über die letzten paar Jahre Fotos gemacht und jetzt sind wir schon wieder beim, ich muss wieder was machen, und das habe ich mir jetzt genau überlegt, dann machen wir jetzt eine Ausstellung, einmal in der Stadtbibliothek kann ich im Oktober ausstellen und einmal jetzt bei die Posthöfe von unserem Kulturclub, und das macht mir auch Spaß, aber das ist das erste Mal, dass ich wirklich wieder was für mich selber mache, und ich merke halt, ich brauche nur Sachen, die mich mehr erden, weißt du, was ich meine, also ich habe ja auch was, ich Radl fahren, was ich total gerne mache, allein, oder Berg gehe, oder wo jetzt habe ich so eine Spinnerei, ich habe null Ahnung, wie das geht, aber jetzt habe ich mir halt eingebaut, ich weiß nicht, ob ich es heuer schaffe, zum Beispiel Bienen, frag mich jetzt nicht, warum.
Du bist ein Imker, ich kriege Honig.
Genau, das ist super. Und ein Freund von mir macht das, der Armin, und dem werde ich jetzt mal piesacken. Jetzt habe ich letztes Mal auch mit einer Dame, die ich nicht so wirklich kenne, einem Freund, die macht das jetzt auch, da gibt es einen Imkerverein. Und das ist jetzt sowas, das, ich brauche irgendwas, ich bewundere Leute, die, weißt du, daheim einen Garten beackern. Und dass man am Ende des Tages sieht, weil das, was ich alles mache, das sieht man schon, aber es verflüchtigt sich auch. Und ich finde halt, jetzt sind wir wieder beim Leben an sich. Ich glaube halt, dass man halt, nennen wir es jetzt mal Geist, Seele, Körper, sich die Waage halten muss. Und ich kann es jetzt nur von mir sagen, ich habe diese Waage oft nicht eingehalten. Und ich habe die, also ich glaube, jeder Mensch neigt dazu, dass man sie selber oft missbraucht auch oder überfordert. Und da bin ich echt Spezialist gewesen. Also wie eine Freundin zu mir gesagt hat, eine Guri, die hat gesagt, du hast nicht ADHS, du bist ADHS. und dieser Spruch, ich habe ihn vor Jahren lustig gefunden, also den habe ich jetzt mal wieder rausgekramt. Und dann habe ich gedacht,
ganz heftig.
So, ja, und ich sage, das ist nicht lustig. Und es hört sich jetzt lustig an, ich lache drüber, aber ich sage, ich muss jetzt da wirklich für mich eine Zeit finden und halt schauen, dass ich all diese Sachen, über die wir jetzt geredet haben, halt einfach für mich ja, eine Methode finde oder einen Prozess, ich konnte das gar nicht in Worte fassen, dass das für mich passt. Und da bin ich jetzt wirklich glücklich drüber, dass ich das halt jetzt schon langsam wieder finde und nicht nur immer funktionieren muss. Also ich bin halt wie so ein gehetztes Tier, ständig von einem Wahnsinn in den anderen, weil ständig fällt mir halt irgendwas ein oder andere Leute. Du, Winko, kannst du mitmachen? Ja, klar, logisch, ja, bin ich dabei. Und jetzt muss ich halt einfach mal erlernen, Sachen sacken zu lassen. Ich meine, da bist du genauso ähnlich wie ich. Du bist ja so, okay. Hans Dampf in allen Gassen. Und das, glaube ich, verbindet uns beide auch. Aber ich glaube halt, dass das schon wichtig ist, weil ich glaube, auf dem Level, wie ich das die letzten zig Jahre betrieben habe, ist das nicht mehr zu machen. Also auch körperlich nicht und auch geistig und seelisch nicht. Das behaupte ich einfach mal. Und ich glaube, ich habe es halt einfach übersehen. Und da bin ich jetzt wirklich dankbar, dass das quasi so ein Geschenk ist jetzt, das ich da jetzt erfahren darf, dass ich sage, ja, jetzt fasst mir runter. Und ich glaube, da wird es oft auch Sachen geben, die mich wieder aus der Bahn werfen, wo ich wieder vielleicht nicht bei Null anfange, aber irgendwie zwischendrin. Und ich glaube, da muss man auch mit sich, ja, wie soll ich das sagen, sanft umgehen.
Also, ja, dass also man, ein bisschen gnädig sein.
Ja, klar. Und das bin ich. Also ich bin zu mir nie wirklich gnädig gewesen. Also das muss man jetzt einfach sagen.
Wobei kannst du dich denn am besten entspannen?
Also jetzt ist es tatsächlich, ist bei mir draußen zum Sein, also ein Radl fahren. Ich bin ja heute mit dem Radl hergefahren. Es war ja lustig, dass wir uns beide draußen getroffen haben. Du mit dem Wohnmobil, das ich mir noch anschauen muss. Mag, nicht muss. Und ja, das entspannt mich. Oder jetzt zur Zeit, also ich probiere es jetzt gerade, das wirklich in der Früh, haben wir ja vorher geredet, also gibt es ja diesen kroatischen Ausspruch von der Anka, wo er als Kind war, die dann gesagt, trebam se od mara do spavanja, das heißt, ich muss mich vom Schlafen ausruhen. Und das mache ich, also ich stehe in der Früh auf, hocke mir wirklich aufs Bett jetzt klappt es gerade und ich hoffe, ich kann das auch beibehalten und hocke da 20 Minuten, das ist meine Art, einen Tag zu beginnen, weil ich viel Zeit in der Früh brauche. Und es ist meine Art von Meditation. Und ich glaube, wir Westeuropäer haben immer, oder ich auch so Vorstellungen, wie was zum da hat. Sondern man hockt sich einfach hier und schaut, was kommt da alles. Und das tut mir ganz gut. Also ich muss halt wieder für mich eine Struktur finden, die mich in die Balance bringt, die ich vorher erwähnt habe, zwischen Körper, Geist und Seele. Und das probiere ich halt gerade.
Winko, sag mal, welche drei Songs sind denn der Soundtrack deines Lebens?
Boah, das ist das ist jetzt echt eine fiese Frage. Also ich tue es jetzt einfach aus dem Gefühl machen. Also einer meiner Lieblingsplatten, obwohl ich sie nicht besitze, also ich werde sie mir irgendwann kaufen, weil die arschteuer ist, Ron Baumberger oder so ähnlich heißt der. Der Typ, die Nummer heißt China Doll. Die mag ich total gern. Das ist eigentlich so ein West Coast-Stück. Und was ich mir jetzt auch wieder rausgeramt habe, war jetzt halt mal von Neil Young, war Kurt is the Killer. Also die Nummer mag ich total gern von der, ich glaube auf der Zuma-LP. Ich bin echt den Namen schlecht. Ich merke mir alles nur auf Beutel. Und jetzt halt habe ich erstmal so eine Entdeckung gemacht. Der Single bin ich jetzt nachgelaufen. Das war noch Anne Franklin mit, ich glaube der Track heißt Moving On. Das ist ein Single, wunderschöne Soul-Nummer. Und das ist jetzt, aber das ändert sich ja immer, Lola. Also ich bin ja keiner, ich glaube, du kennst mich, also wir haben ja, was ich von Weltmusik über Soul und Funk aufgelegt. Das Ding, das hat sich immer geändert, weil ich finde, Musik ist schade, dass man stehen bleibt. Also für mich, ich bin ja ein Kind nach wie vor. Also ich suche immer nach was Neues, was mich begeistert. Und ich merke halt, das ist mal mehr, mal weniger. Und zurzeit ist es wirklich weniger. Also ich habe jetzt echt viel Platten über den Winter gekauft. Man hat ja sonst nichts zum Hören, gell? Aber ich merke halt auch, dass ich bin jetzt eins in der Phase, brauche ich das alles noch? Also das hinterfrage ich tatsächlich. Und das wäre jetzt auch abenteuerlich. Vielleicht gebe ich auch mal alles wieder her. Also das weiß ich noch nicht. Das ist jetzt so auch so ein Prozess, der mich gerade beschäftigt, bloß Sachen im Regal zu haben, die man hernimmt. Und ich sage, da bin ich schon ein bisschen Pragmatiker. Wenn man Musik hat, dann mag ich die gern mit den Leuten teilen. Und zwar nicht aus einem Lehrauftrag, sondern das ist, für mich ist Auflegen ganz was Intimes, ehrlich gesagt. Also das ist ein Teil, also wenn man nicht nur Nummern auflegt, damit der Dancefloor funktioniert, sondern wenn man das mit Gefühl und Liebe macht, dann ist das ganz was Intimes. Das ist
kenne ich von Musik.
Genau. Ja. Und das ist genauso bei die Beutel jetzt, die macht. Das ist quasi, ich habe es jetzt auch bis jetzt plus zwei Leute gezeigt und ein paar poste ich dann ab und zu. Und die sind sehr, also die sagen alle zu mir, die sind sehr melancholisch und schauen auch traurig aus. Aber mir dann die richtig gut. Und ich glaube, man, das ist ja durch meine Arbeit halt auch, glaube ich, immer gekennzeichnet gewesen. Dadurch, dass ich jahrzehntelang Musik verkauft habe, also auch beim Müller mal und auch so und privat auch, dass man, wenn man was beruflich macht, man oft dann das Gefühl dafür verliert. Also das mag ich zum Beispiel jetzt beim Fotografieren nicht haben. Das schaue ich, dass das mein Schatz bleibt, genauso wie jetzt das Radlfahren oder jetzt mal in der Früh hinhocken, dass man wirklich was für sich selber macht. Und ich glaube, dass ich mir das erhalten mag, also für mich selber. Und bei Musik war es oft schwierig für mich. Ich habe es ja vorher schon geschildert. Also weißt du, wenn du halt keine Ahnung, für Betriebsfeiern auflegst oder so. Und dann also schwindet auch die Freude. Oder wenn du quasi so viele Clubveranstaltungen machst, also da bin ich ein Thorsten oder ein Boris und ein Andi und wer alles dabei war, auch total dankbar, weil wir viel gelernt haben. Aber wir haben auch dann, glaube ich, alle auch oft festgestellt, dadurch, dass das ja alles so halb professionell dann ja auch gelaufen ist, dass wir da schon in Zugleistung gekommen sind. Wie oft macht man so einen Clubabend? Und deswegen haben wir zum Beispiel International Bohemia dann irgendwann gesagt, du, das war's jetzt auch. Also wir haben dann einmal noch mal aufgeklickt für den Udo vor ein paar Jahren. Und ich meine, die Hütte war ja voll, also am Anfang war gar keiner, da sage ich ganz ehrlich, wo wir angefangen haben, da waren 10 Leute oder 5 Leute. Und irgendwann zum Schluss waren halt 400, 500 Leute da in der Festung. Und in der Aster war es auch voll. Aber irgendwann haben wir halt festgestellt, na, das langt halt einmal. Und nicht, weil wir uns nicht mehr lieb haben und nicht gute Freunde sind, sondern weil es einfach einmal langt. Und das ist, glaube ich, auch schön.
So als abschließende Frage, da würde mich noch interessieren, also du hast jetzt mal so geschildert, die Sachen, die du gerade so für dich persönlich machst, aber nichtsdestotrotz machst du ja auch Sachen im Außen mit dem Kulturclub zum Beispiel. Was ist jetzt gerade das sehr relativ neue Sache jetzt und ein neues Projekt im Moment? Magst du darüber noch so ein bisschen was erzählen, was da in nächster Zeit ansteht?
Also der Kulturclub, wir sind ja viele Leute da drin, also die sich da engagieren und jeder, also haben wir ja vorher schon über Team geredet, also das machen wir auch. Und da ist jetzt in die Posthöfe, das geht jetzt am 2. Juli an, Lola. Also da gibt es dann Theater, Neotopia, dann zeigen wir auch Filme draußen und dann wandern wir dann zum Schluss quasi zum Salzstall, zur Stadtbibliothek und da wird es höchstwahrscheinlich so eine Silent Disco geben. Also da haben wir vorher schon geredet, ist gerade alles ein bisschen schwierig mit dem Programm. Also es gibt ganz klare Strukturen im Programm und es gibt ein, zwei Tage, wo wir das relativ offen lassen. Das Programm sieht man auf der Kulturclub-Seite, also das wird jetzt demnächst reingestellt und wir posten da immer was. Also wir sind da jetzt halt oft auch nicht so publikumswirksam, weil wir quasi eher so ein bisschen Tiefstapler sind, behaupte jetzt mal, sondern weil das machen wir ja auch alles ehrenamtlich und brauche ich dir nicht erzählen. Also das ist halt so, dass wir jetzt mal schauen, was wir arbeiten an diesen Wochenenden, weil es ist ja nicht nur da, dass man die Räumlichkeiten macht, also auch mit den Theaterleuten, da bin ich jetzt auch nicht so involviert, aber ich werde auch da mitarbeiten, dass man sagt, okay, wo hocken sie die Leute, Hygieneregeln, also alles, was man da jetzt so beachten muss. Und das ist jetzt das, was wir machen und jetzt zum Beispiel jetzt mit der Asta verbindet mir auch viel, also da werden wir sicher auch wieder was zusammen machen, also da habe ich jetzt mit dem Santos jetzt mal wieder geredet, dass wir vielleicht jetzt die Loretta Scheublattler machen, das war auch so eine lustige Erfindung, also Kranzl auflegen und das kam mir die Leute immer ganz cool aus, letztes Jahr hat es nicht geklappt und ja, ich glaube, mir und jetzt die anderen alle, uns fällt ja ständig irgendein Schmarrn, ey. Was heißt jetzt Schmarrn, sondern irgendwie, was uns Spaß macht und ich glaube, da werden wir heuer auch wieder Sachen machen, aber das sind jetzt konkret die Sachen, die wir jetzt quasi machen, vom 2. Juli bis 8. August und kann man auch nachlesen. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn die Leute kommen, weil wenn es jetzt so eine Bullenhitze ist, ja, Kino drin und Theater, glaube ich, wird schwierig, weil wir hocken jetzt alle gern draus. Aber mei, es ist halt immer ein Risiko und ich glaube, man muss Spaß drauf haben und das haben wir alle. Und vor allen Dingen lernen wir auch da wieder alle wieder was dazu. Das ist, glaube ich, ja, das Wichtigste. Und wenn wir jetzt beim Schluss sind, glaube ich jetzt, dann sage ich jedenfalls vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, also dass ich dabei sein habe. Ich habe mir die Podcasts übrigens auch gehört, die anderen alle. Und ich finde das eine total schöne Geschichte. Jetzt auch beim Rainer, den zickt jetzt und hört auch keiner, weil der nimmt uns gerade auch auf. Vielen Dank für Kaffee und Wasser. Und also ich finde das ein super Format und das sage ich jetzt nicht, weil ich mich jetzt bei dir hier einschleimen mag, sondern das ist Ehrenamt für mich. Ja, ein kulturelles und ich finde es total schön und bin auch dankbar, dass es das gibt.
Ja, danke, Winko. Das war mir ein Fest. Wie erwartet war es mir ein Fest. Wir hängen uns auf alle Fälle beim Kulturclub in der Asta, in der Vettern. Ich freue mich, dass du da gewesen bist und ja, also ich wünsche dir alles Gute für weitere Umtriebe tatsächlich, sei es jetzt Umtriebe, die du nur für die machst oder auch für und mit anderen zusammen. Und ja, wir sehen uns, bin mir ziemlich sicher.
Wir sehen uns. Vielen Dank.
Präsentiert von Ihren Prechtl Frische Märkten in Raubling, Brandenburg, Bad Feilenbach und Bad Aibling.